wir noch nicht begrüßt. Dazu übersetze ich Said. Hans-Peter Reuer steht schon neben mir. Deinen Namen haben viele schon gehört. Du bist kein Unbekannter, zu Recht. Wir sind sehr dankbar für die Impulse, die immer wieder auch von den Fackelträgern und aus deiner Arbeit so in unsere Gemeinden hineinkommen. Da wollen wir auch mal Danke sagen dafür. Deinen Namen kennen viele, dich selber wohl nicht so sehr hier. Daran wird sich jetzt auch heute nichts ändern. Das können wir auch so schnell nicht ändern. Und doch wollen wir ein bisschen mehr über dich erfahren. Auf eurer Homepage kann man lesen, das lese ich schon vor. Du bist seit 1987 verheiratet mit Hannelore. Bei denen ist das schon öfters drüber erzählt. Hast 3 Kinder, eine Frühstückspension nur nebenher. Du warst Automechaniker, dann Skilehrer, Bergführer und seit 1990 bist du zum Tauernhof gekommen und bist dort Direktor. Ich muss schon zugeben, ich erstarre immer wieder vor euren Titeln, die ihr bei den Fackelträgern habt. Inzwischen bist du sogar stellvertretender Generaldirektor, ne? Der Fackelträger international.
Also allerhand, gell.
Ja, man kann Karriere machen bei den Frommen. Aber jetzt wollen wir noch ein bisschen mehr über dich wissen. Außer die Facts, die man so auf der Homepage lesen kann. Ich bin immer, wenn ich irgendwo hinkomme, zu jemand auf Besuch bin, da gucke ich mir immer ein bisschen die Bücher an, die so im Bücherregal stehen. Ich finde, fast nirgends kann man die Leute besser einordnen, als wenn man guckt, welche Bücher sie im Regal haben, im Wohnzimmer. Vielleicht sieht man dann auch welche, die sie woanders haben, wo es nicht jeder sieht. Aber dann weiß man schon ein bisschen, wo man die Leute hinstecken muss. Ich frage mal zuerst, was tust du lieber? Lesen oder wandern?
Ja, wandern ist zu langweilig, eher klettern dann.
Okay, klettern, okay.
Aber ich würde sagen, nachts lesen und tags klettern, ja, so.
Nachts lesen, tags klettern und schlafen?
Ja, die zweite Nachthälfte.
Die zwei, gut. Welches Buch würdest du jedem empfehlen, wo du sagen musst, das muss jeder gelesen haben? Du sollst jetzt nicht Bibel sagen, das setzt man voraus, ne? Als Frommer muss man das sagen, aber und wollen wir es ja auch sagen. Welches Buch würdest du sagen, hat dich so geprägt, dass du sagst, jeder?
Ein Büchlein, das ich neben meiner Bibel oft lese, ist von Frank Laubach und Bruder Lawrence. Das hat es bis jetzt nur auf Englisch gegeben, The Presence of God, aber jetzt gibt es auch auf Deutsch. Aber ich weiß den Titel jetzt nicht. Die Gegenwart Gottes oder so irgendwie. Aber das ist sehr gut. Das führt mich immer ins Gebet. Darum lese ich es gerne.
Salomo schreibt ja auch schon, das Büchermachen ist kein Ende. Du hast ja auch ein paar geschrieben. Das letzte war, ich glaube, es war das letzte und das neueste. Du musst sterben, bevor du lebst, damit du lebst, bevor du stirbst. Was war dir so wichtig, dass du meintest, dieses Buch hat jetzt noch gefehlt, bei den vielen, die es eh schon gibt?
Ja, das ist eine gute Frage, das weiß ich auch nicht, aber Leute haben mich halt gefragt, ob ich mal ein Buch schreibe. Und so habe ich halt mal angefangen, der Friedrich Hensler hat mich zuerst mal gefragt. Ich wollte nie ein Buch schreiben eigentlich, aber so hat es begonnen. Und das Buch jetzt war einfach ein Herzensbuch, wo ich gedacht habe, das sollte jeder wissen, jeder Christ soll das wissen. Und so ist das dritte entstanden dann.
Wir hören bestimmt nachher in der Predigt auch noch mehr darüber. Noch eine Frage. Gibt es ein Erlebnis, bei dem du lachen musst, wenn du dich dran erinnerst?
Ja, dass ich Generaldirektor bin oder sowas, gell? du, da bin ich jetzt direkt überfragt. So spontan. Ich lache relativ oft, oder? Aber da kann ich jetzt gar nichts sagen. Das hätte man vorher sagen müssen.
Okay. Ja? Dann frage ich noch eine andere Frage. Gibt es irgendwas, gelingt es, dich in Rage zu bringen? Und wenn ja, womit? Worüber ärgerst du dich gern?
Ja, es ist auch eine gute Frage.
Hätte ich auch vorher fragen sollen.
Wenn der Mitarbeiter das dritte Auto kaputt macht, das ist ihm unangenehm, gell, aber. Ja, so in Rage eigentlich, da bin ich relativ zufrieden, da geht es mir relativ gut damit. Ja, andere Probleme, aber...
Okay.
Ja. Da ist eine Spinne oben, die zum Beispiel ist ein Problem, gell?
Hast du Angst vor Spinnen?
Ja, ja.
Hans-Peter, vielen Dank, dass du da bist. Wir freuen uns. Bevor du nachher auf deinen Rednerpult darfst, wollen wir jetzt noch gemeinsam ein Lied singen. Und das Lied soll uns wirklich einstimmen auch und vorbereiten auf das, was wir jetzt dann hören. Im dritten Vers heißt es in diesem Lied: Wir rechnen, Herr, mit deinem Wort, das wie ein Hammer ist und das des Teufels Macht zerschlägt, weil du der Sieger bist. Das wollen wir jetzt gemeinsam singen.
So möchte ich mich noch offiziell euch alle begrüßen. Nicht, dass ich bei euch sein darf. Ich glaube, einmal war ich schon hier mal vor Jahren in dieser Halle, wenn ich mich recht erinnere. Das Thema für heute ist ja Vergebung leben. Und am Morgen geht es darum, zur Vergebung befreit. Das heißt, vergib uns unsere Schuld. Die Vergebung, die uns widerfahren ist. Und am Nachmittag geht es dann darum, wie wir anderen vergeben. Wie wir vergeben unseren Schuldigen. Vergebung ist ja ein großes Thema in der Christenheit. Ich habe jetzt nachgeschaut, in der Bibel kommt das Wort Vergebung ungefähr 160 Mal vor. Jetzt was umfallen.
So passt. Der Brüderbund bricht zusammen.
Ja, das passt schon, Matthias. Es kommt dann 160 Mal vor, das Wort Vergebung. Und Jesus hat Vergebung so herausgehoben, dass bis heute ein christlicher Geist gleichbedeutend ist mit einem vergebenden Geist. Von einem Christen erwartet man, dass er vergibt. Christ und Vergebung ist dasselbe. Und wisst ihr, liebe Geschwister, diese Erwartung ist korrekt. Als Christ muss man vergeben. Leider wird Vergebung gerade unter Christen eher selten praktiziert. Das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum unser Zeugnis so schwach ist in dieser Welt. Denn Vergebung ist eines der wichtigsten Themen, aber nicht um darüber zu reden, sondern um sie zu praktizieren. Zu Hause, in der Gemeinde, in der Familie, am Arbeitsplatz. Vergib uns unsere Schuld. Heute Morgen zur Vergebung sind wir befreit. Der Grund, warum wir überhaupt vergeben können, ist, weil wir eine absolute Vergebung erfahren haben. Absolut und immerwährend. Was wir aber manchmal vergessen bei dieser Vergebung ist der Preis, den Gott, der Vater, bezahlen musste, damit wir Vergebung haben. Seit der Mensch von Gott abgefallen ist, sehnt sich ja Gott, den Menschen zu sich zurückzuholen. Gott will ja den Menschen bei sich haben. Aber Gott hat ein Problem. Übrigens, Gott hat Probleme. Und wisst ihr, was ein Problem von Gott war? Gott kann Sünde nicht vergeben. Das ist ein Problem für Gott. Warum nicht? Das hat damit zu tun, weil Gott sowohl gerecht als auch barmherzig ist. Seht ihr, mir würde es vollkommen ausreichen, wenn Gott vom Himmel sagt, Hans-Peter, ich sehe, du hast Probleme, aber weißt du was, ich vergebe dir. Ich vergebe dir und nehme dich zu mir, das würde mir ausreichen. Ich bräuchte weder das Kreuz noch sonst irgendwas. Ich komme ohne Kreuz aus. Aber Gott nicht. Und der Grund dafür ist, weil Gott ist gerecht und barmherzig. Wenn man über die zwei Dinge nachdenkt, Gerechtigkeit und Barmherzigkeit, dann stellst du fest, du kannst niemals beides gleichzeitig sein. Du kannst immer nur gerecht oder barmherzig sein. Definition von Gerechtigkeit ist: Der Mensch bekommt, was er verdient, dann bist du gerecht. Ich krieg, was ich verdiene, das ist gerecht. Barmherzigkeit bedeutet, ich bekomme nicht, was ich verdiene. Jetzt ist ein Problem, ich kann nicht gleichzeitig bekommen, was ich verdiene,
und gleichzeitig bekommen, was ich nicht verdiene. Ich kann nur eins bekommen, entweder was ich verdiene oder was ich nicht verdiene. Als Beispiel, ich habe 3 Kinder, wie gesagt, die sind jetzt 15, 14 und 10 sowas. Und 1991 wurde Lukas geboren, 92 steht hier die Lisa. Und meine Frau war dann im Spital ein paar Tage, wisst ihr, wie das so geht? Und ich war alleine mit dem Sohn zu Hause. Es war ein Problem, weil ich habe kaum gewickelt. Das hat meine Frau immer gemacht, Gott sei Dank. Aber jetzt war ich allein mit Lukas, jetzt musste ich den wickeln. Bleibt ja nichts übrig. Und da bin ich ein bisschen in Stress geraten, war zu spät dann in der Arbeit, oder auf die Uhr geschaut, und ich fuhr dann in die Arbeit ziemlich schnell mit meinem Auto. Der Lukas neben mir auf dem Babysitz da. Und da ist so eine 40er-Beschränkung, ich bin glaube 95 gefahren, ein bisschen zu schnell. Und da stand tatsächlich ein Polizist, gibt's in Österreich auch. Da stand mir ein Radar, hat mich aufgehalten, hat gesagt, das schaut nicht gut aus. Dann habe ich gesagt, das musst du verstehen, ich bin gestern wieder Vater geworden, ich habe den da wickeln müssen. Und ich bin einfach zu spät, ich habe echt einen Stress und ins Krankenhaus muss ich auch noch. Der war dann echt nett, der hat mir gratuliert zu meinem zweiten Kind und hat gesagt, nächstes Mal schaust du ein bisschen besser auf die Tafeln. Und hat gesagt, ist okay, ich fahre weiter, aber fahre ein bisschen längsamer. Ich war sehr dankbar darüber, gell? Dieser Polizist war barmherzig mit mir, worüber ich sehr dankbar war. Aber wisst ihr was, dieser Polizist war nicht gerecht. Er hat den österreichischen Staat betrogen. Und er hat einen Wahnsinnsfahrer weiterfahren lassen. Jetzt kommt die Frage, warum kann Gott Sünde nicht einfach vergeben, so wie dieser Polizist mir vergeben hat? Aus einem einfachen Grund. Gott ist absolut gerecht. Würde Gott uns vom Himmel her alle Vergehungen einfach so vergeben, das wäre durchaus akzeptabel für dich und für mich, aber es wäre niemals akzeptabel für Gott. Weil Gottes Gerechtigkeit steht auf dem Spiel. Das mag für dich nicht sehr gravierend erscheinen, für Gott ist es eine Unmöglichkeit. Darum, und es ist wichtig zu verstehen, Sünde ist nicht in erster Linie dein und mein Problem. Sünde ist nicht in erster Linie unser Problem. Sünde ist in erster Linie ein Problem für Gott, weil er sie nicht vergeben kann. Einfach so. Wenn Sünde nur unser Problem wäre, dann hätte er einen guten Psychiater geschickt, der hätte uns geholfen. Aber weil Sünde Gottes Problem ist, musste er seinen Sohn senden. Dieses Dilemma von Vergebung und Gerechtigkeit hat der Apostel Paulus aufgegriffen im 3. Kapitel vom Römerbrief. Da steht ein paar Verse, Römer Kapitel 3, Vers 25 und 26, die habe ich nie kapiert, da ist immer noch was von der Spinne übrig. Römer 3, 25, 26 lesen wir, ihn, das heißt Christus, hat Gott hingestellt zu einem Sühneort durch den Glauben an sein Blut, zum Erweis seiner Gerechtigkeit, wegen des Hingehenlassens der vorher geschehenen Sünden unter der Nachsicht Gottes, zum Erweis seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, dass er gerecht sei und den rechtfertige, der des Glaubens an Jesus ist. Übrigens, diesen Vers hätte Paulus ein bisschen einfacher schreiben können, habe ich nie kapiert. Aber um eins haben wir gehört, in diesen 2 Versen geht es um die Gerechtigkeit Gottes. Gott musste seinen Sohn hinstellen zum Erweis seiner eigenen Gerechtigkeit. Gottes Gerechtigkeit stand auf dem Spiel und deshalb musste Jesus Christus hingestellt werden. Was war das Problem? Wir lesen es im Vers 25. Wisst ihr, was das Problem war? das Hingehen lassen der vorher geschehenen Sünden unter der Nachsicht Gottes. Wisst ihr, was das Problem war? Im Alten Testament hat Gott Sünde hingehen lassen. Er hat sie vergeben, ohne sie zu bestrafen. Und Freunde, das geht nicht. Im Psalm 103, Vers 10 lesen wir, Gott hat uns nicht vergolten nach unseren Sünden. Das ist ja wunderbar für uns, aber nicht für Gott. Als David, der König David, Ehebruch begeht mit Bathseba, sagt der Prophet Nathan, der Herr hat deine Sünden vergeben. Einfach so. Das ist wunderbar für David. Das ist eine Katastrophe für Gott. Lassen Sie mich das Problem veranschaulichen. In den vergangenen Jahren haben wir furchtbare Geschichten gehört über Kindesmissbrauch. Belgien, in Russland. Verging sich ein Mann sexuell an mehreren Kindern, vergewaltigt sie, dann sperrt er sie ein, dann tötet er sie bestialisch, schneidet sie in Stücke und vergräbt sie unter die Erde. Das ist fast unglaublich. Nehmen wir an, dass dieser Mann gefasst wird und vor Gericht kommt. Er wird vor den Richter gestellt und der Richter befragt den Mann und der Mann gesteht seine Untaten. Dann wird er befragt, warum er so etwas Furchtbares getan hat, 10 Kinder bestialisch ermordet. Und dann sagt dieser Mörder, ich weiß, ich bin ein böser Mensch, ich bekenne mich zu diesen Schandtaten, ich erkenne meine Schuld und ich bereue von Herzen, was ich getan habe, ich bitte um Verzeihung. Darauf antwortet der Richter, wenn Sie Ihre Schuld wirklich erkennen und es Ihnen leid tut, dann dürfen Sie jetzt nach Hause gehen. Ist okay. Wäre dieses Urteil okay für Sie? Ja oder nein? Wahrscheinlich nicht. Speziell nicht, wenn dein eigenes Kind dabei war. Wisst ihr, warum es nicht okay ist? Es ist nicht gerecht. Wenn wir als sündhafte Menschen bereits einen solchen Gerechtigkeitssinn haben, wie viel mehr der gerechte Gott, der jede Ungerechtigkeit bestrafen wird und muss, weil er gerecht ist. Und jetzt kommt das Wichtige. Jesus Christus ist nicht für dich und für mich gestorben. Er ist für seinen Vater gestorben. Wie kann Gott Sünde vergeben und trotzdem gerecht bleiben? Das ist die Frage. Es gibt nur eine Möglichkeit, in der eine dritte Person ins Spiel kommt. Sein eigener, sündloser Sohn. Schauen wir nochmal auf den Römer 3, 25. Da steht, ihn, Christus, hat Gott hingestellt zu einem Sühneort. Was ist ein Sühneort? Das Wort nehmen wir ja nicht jeden Tag, zumindest bei uns in Österreich nicht. Manche Bibelübersetzungen haben eine Fußnote dabei mit der Erklärung, der Sühneort ist der Ort, wo der Zorn Gottes abgeleitet wird. Den Vers kann man so lesen. Gott hat seinen Sohn Jesus Christus hingestellt als denjenigen, der den Zorn Gottes abgeleitet hat und damit die Gerechtigkeit Gottes wiederhergestellt hat. Gott ist zornig über jede Ungerechtigkeit in dieser Welt, weil er gerecht ist, muss er Sünde bestrafen. Und die gerechte Strafe würde dich und mich treffen. Hesekiel lesen wir, die Seele, die sündigt, die soll sterben. Und an diesem Punkt kommt der Sohn Gottes ins Bild, welcher den vollen Zorn Gottes über die ganze Welt auf sich genommen hat, damit Gott gerecht ist, wenn er dem Sünder vergibt. Darum lesen wir im Hebräerbrief, Kapitel 9, Vers 14, Christus hat sich durch den Geist Gott dargebracht. Christus hat sich nicht Menschen dargebracht, sondern Gott hat er sich dargebracht. Eine Geschichte, die mir geholfen hat, es zu verstehen, war mein Vorgänger. Der Grund, warum ich heute Direktor und Präsident bin, ist der, das ist natürlich ein Blödsinn, aber Mein Vorgänger ist tödlich verunglückt beim Paragleiten. Der Gernot Kunzelmann hat er geheißen. Und er hat auch die Bergprogramme, die hat er bereits begonnen. Und bei uns am Dauernhof in Österreich. Und da haben wir, bei unser Hausberg ist die Scheichenspitze. Das ist ein Berg, 2740 Meter hoch. Ein riesengroßes Kreuz drauf, fast 10 Meter hoch. Das Kreuz ist ungefähr so hoch, ja, so hoch wie dieser Saal. Und als er mit einer Gruppe über diesen Gipfel ging, kam ein Gewitter, sehr schnell. Das kommt bei uns vor. Es hat ihn überrascht. Und so hat er einen der Lehrer neben dem Gipfelkreuz hingestellt und hat gesagt, du musst die Studenten, muss ihnen sagen, sie sollen weiterlaufen, hinten runter auf der anderen Seite vom Berg. Sie kamen hier rauf, am Stahlseil, das ist nicht gut beim Gewitter. Gesagt, du musst sie raufholen und sie sofort hinten runterjagen. Und Tim, das war der Gruppenleiter, der stand am Kreuz, unterm Kreuz. Und dann hat der Blitz direkt ins Kreuz eingeschlagen. Das Kreuz hat einen Blitzableiter, ist ein Holzkreuz. Und das, ich habe das schon öfter erlebt, das ist dann direkt, du siehst das Gelb, du siehst es, wie der Blitz einschlägt. Und der Tim stand nur ein paar Meter vom Kreuz darunter und der blieb völlig unversehrt. Die Haare sind ein bisschen zu Berge gestanden und so. Aber ansonsten blieb er völlig unversehrt, weil das Kreuz die volle Wucht von dem Blitz in sich aufgenommen hat. Freunde, das ist eines der schönsten Bilder für Golgatha. Was bei Golgatha geschehen ist, der volle Zorn Gottes wurde am Kreuz entladen, damit diejenigen, die unter dem Kreuz stehen, verschont bleiben vom Zorn Gottes, vom gerechten Zorn. Auf dem Kreuz Golgatha hat sich vor 2000 Jahren der Zorn Gottes über die Ungerechtigkeit dieser Welt voll entladen. Das Kreuz ist nicht ein Ausdruck von der Liebe Gottes, sondern vom Zorn Gottes. Der musste entladen werden, sonst könnte Gott nicht vergeben. Gottes gerechter Zorn hätte dich und mich treffen müssen. Aber stattdessen hat es Jesus getroffen, den einzigen Unschuldigen, der für die Schuldigen gestorben ist. Der Fluch Gottes wurde auf seinen Sohn ausgeschüttet. Wir lesen im Gesetz des Mose, ein Aufgehängter ist ein Fluch Gottes. Und Paulus hat es aufgegriffen, Kolosser Kapitel 3, verflucht ist jeder, der am Kreuz hängt, jeder, der am Holz hängt. Jesus, der einzige Sündlose, ist für uns zum Fluch geworden. Nochmal zurück zum Polizisten. Mit meiner Geschwindigkeitsüberschreitung da. Ja. Angenommen, dieser Polizist ist ein barmherziger Mann, aber er hat auch einen klaren Sinn für Gerechtigkeit. Er will mir vergeben, er will barmherzig sein mit mir, weil ich gerade Vater geworden bin und Stress habe, aber er fühlt sich auch dem Gesetz verpflichtet, dass er Raser bestrafen muss. Wie kann dieser Polizist nun barmherzig und gerecht sein? Es gibt nur eine Lösung, in der eine dritte Person ins Spiel kommt. Ein guter Freund von mir sieht, wie der Polizist mit mir verhandelt und er sieht das Dilemma. So kommt mein guter Freund, 400 Euro Strafe, er nimmt die 400 Euro raus, gibt sie dem Polizisten, der Polizist schreibt die Quittung, dem Gesetz ist Genüge getan. Und dann wünscht er mir gute Fahrt und gratuliert mir zum Vaterwerden. Ich habe keinen Cent bezahlt und bin völlig unschuldig, weil meine Schuld ist bezahlt. Die einzige Möglichkeit. Genau das ist geschehen zu Golgatha. Jetzt habe ich eine Frage, die stelle ich öfter mal. Wenn Sie im Gebet vor Gott kommen und um Vergebung bitten, appellieren Sie dann an Gottes Barmherzigkeit oder an seine Gerechtigkeit? Wenn Sie zu Gott kommen um Vergebung bitten, appellieren Sie an seine Barmherzigkeit um Vergebung oder appellieren Sie an die Gerechtigkeit? Kann ich mal sehen, wie viele sind für Barmherzigkeit? Wie viele sind für Gerechtigkeit? Ein paar wenige. Wisst ihr, was wir lesen im 1. Johannes 1, Vers 9? Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht. nicht barmherzig. Dass er unsere Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Freunde, ich habe heute gute Botschaft für euch. Wenn Gott vergibt, dann tut er es nicht, weil er barmherzig ist, obwohl er barmherzig ist. Gott vergibt, weil er gerecht ist. Jetzt mag der ein oder andere von euch sagen, ja, Hans-Peter, ist ja ganz interessant, aber diese theologische Spitzfindigkeit ist eigentlich für mich, ist mir egal. Ich möchte was sagen, das kann dein Leben verändern. Weißt du warum? Warum ist es so wichtig zu verstehen, dass wir wegen Gottes Gerechtigkeit Vergebung haben und nicht wegen seiner Barmherzigkeit? Das hat damit zu tun, wenn du dich an Gott wendest und um Vergebung bittest und an seine Barmherzigkeit appellierst, dann besteht eine Gefahr, die jeder Seelsorger bestätigen kann. Nämlich, wenn du an einem gewissen Punkt immer wieder in Sünde fällst, immer und immer und immer wieder, 45 Mal, dann kommst du zu dem Punkt, wo du sagst, jetzt habe ich die Barmherzigkeit Gottes ausgereizt. Jetzt reicht es Gott. Jetzt ist er nicht mehr interessiert, mir nochmal zu vergeben. Ich erlebe das immer wieder in persönlichen Gesprächen. Dann kommt der Gedanke, jetzt habe ich es übertrieben. Ich habe einmal zu viel gesündigt, ich habe einmal zu arg gesündigt. Wenn du an die Barmherzigkeit Gottes appellierst um Vergebung, dann ist es leicht möglich, dass du zu diesem Punkt kommst. Und ich kenne viele Christen, die sind da. Wenn wir aber zu Gott kommen, um Vergebung bitten, und dabei an seine Gerechtigkeit appellieren, dann haben wir eine Zuversicht. Dann können wir sagen, Herr, ich habe die Vergebung nicht verdient, das weiß ich bin unwürdig. Aber ich komme heute zum 45. Mal mit demselben Problem zu dir, Vater, und ich danke dir, dass du auch diesmal wieder vergibst. Denn dein Sohn Jesus Christus hat auch für diese Sünde bezahlt. Er hat voll bezahlt. Er ist auch für diese Sünde gestorben, auch für das 56. Mal. Und darum wage ich es, vor dich zu treten. Freunde, wir haben heute einen Fürsprecher, einen Beistand, einen Verteidiger im Himmel, den Herrn Jesus Christus. Ein lieber Freund und Pfarrer sagt oft in seinen Predigten, im jüngsten Gericht brauchst du einen guten Anwalt, dann kommst du durch. Aber ohne Anwalt ist da nichts zu machen. Denn die da oben wissen alles über mich. Aber Christus ist mein Fürsprecher. Und darum geht alles gut. Und wenn ich zu Gott gehe und um Vergebung bitte, appelliere ich nicht an seine Barmherzigkeit, sondern an seine Gerechtigkeit. Und ich bitte um Vergebung und Jesus sitzt neben dem Vater und sagt, Vater, dieser Hans-Peter ist so ein Blödschädel, ist ein Wahnsinn. Er hat schon wieder gesündigt. 45. Mal dasselbe. Aber Vater, Hans-Peter, er beruft sich auf mich. Und ich als sein Fürsprecher bekenne, dass Hans-Peter Reuer vor 2000 Jahren am Kreuz von Golgatha gestorben ist, denn dort bin ich an seiner Stelle gestorben. Seine Sünde ist bezahlt. Ihm wird vergeben. Jesus hat bezahlt. Martin Luther hat diese befreiende Wahrheit verstanden. Und er hat Folgendes geschrieben, ist eins meiner Lieblingszitate von Luther. Er hat geschrieben, mir ist es bisher wegen angeborener Bosheit und Schwachheit unmöglich gewesen, den Forderungen Gottes zu genügen. Wenn ich nicht glauben darf, dass Gott mir um Christi willen dieses täglich beweinte Zurückbleiben vergebe, so ist es aus mit mir. Ich muss verzweifeln. Aber das lasse ich bleiben. Wie Judas an den Baum hängen? Nein, das tue ich nicht. Ich hänge mich an den Hals oder Fuß Christi wie die Sünderin. Und wenn ich auch noch schlechter bin als die, ich halte mich am Herrn fest. Und dann spricht Christus zum Vater, dieses Anhängsel muss auch durch. Er hat zwar nichts gehalten, all deine Gebote übertreten, aber Vater, er hängt sich an mich. Was soll's? Ich starb auch für ihn. Lass ihn durchschlupfen. Das soll mein Glaube sein. Luther hat es verstanden. Der Römerbrief verwendet nicht das Wort wiedergeboren, sondern er verwendet das Wort gerechtfertigt. Das ist ganz interessant. Dieses Wort gerechtfertigt, wir sind gerechtfertigt vor Gott, nicht nur vergeben. Ich möchte euch bewusst machen, gerechtfertigt zu sein bedeutet viel mehr als vergeben zu sein. Ich kann zum Beispiel diesem Mörder, der 10 Kinder umgebracht hat, ich kann ihm von mir aus vergeben. Aber wisst ihr, was ich nicht kann? Ich kann seine Taten nicht rechtfertigen. Das kann ich nicht. Aber Gott hat es getan. Gott hat uns nicht nur vergeben, er hat uns gerechtfertigt in seinem Sohn. Wenn du nach dieser Predigt, wenn du sie nicht leiden magst, mir eine auf die Nase haust, ich kann dir vergeben. Aber ich kann dir deine Tat nicht rechtfertigen. Freunde, keine Religion bietet uns Vergebung an, so wie Jesus Christus. Aber selbst wenn irgendeine Religion uns Vergebung anbieten könnte, niemand und nichts kann dich rechtfertigen. Es sei denn, es ist jemand an deiner Stelle gestorben. Es gibt nur ein Kreuz. Darum gibt es nur einen Platz, wo du gerechtfertigt werden kannst. Das ist, was Jesus gemacht hat. Es ist vollbracht. Der Telestai, voll bezahlt. Das ist Evangelium, das ist gute Botschaft. Und darum, Freunde, wenn irgendjemand sein Heil woanders sucht, wenn er irgendwo zu irgendwelchen Religionen mit Ritualen, zu irgendwelchen Gesetzen oder Regeln geht, so kann er gerne gehen, aber ich gehe nicht mit. Denn ich habe den gefunden, der mir voll vergeben und mich gerechtfertigt hat. Mehr kann ich nicht haben. Noch ein Beispiel. Es ist ein blödes Beispiel, aber ist ja egal. Leute, die mich gut kennen, die wissen 2 Dinge über mich. Ich liebe Country-Musik, muss Buße tun jeden Tag dafür. Und Kaffee. Das ist so, weiß ich auch nicht, ob das Sünde ist, keine Ahnung, ist ja egal. Auf jeden Fall, Country-Musik und Kaffee sind 2 meiner Lieblingsdinge. Hat Gott geschaffen, für uns daran zu erfreuen. Und Leute, die mich gut kennen, wissen noch etwas, ich vergesse dauernd mein Geld. Und angenommen, ich komme jetzt nach Böblingen und ich bin 1 Stunde vorher gekommen und die haben mir keinen Kaffee gegeben da. Aber jetzt muss ich halt irgendwo in ein Kaffeehaus gehen und ich komme in ein Kaffeehaus und kommt Country-Musik noch raus. Und besser kann sie nicht sein. Und ich gehe halt da rein und sage, du, ich hätte gerne einen Kaffee, aber ich muss etwas eingestehen, ich habe mein Geld vergessen. Dann sagt die Kellnerin, ja, das schaut schlecht aus. Dann sage ich, ja, was, ich bin von Österreich und ich habe es vergessen. Nur einen Kaffee bitte. Und schließlich, mit meinem Charme, mache ich das gell. Schließlich sagt sie, okay, du kriegst nur einen Kaffee, der Chef ist gerade nicht da, aber dann hau ab. Nächsten Tag gehe ich wieder. In 10 Tagen bin ich wieder da. Gehe ich dann wieder hin. Gehe wieder ins Kaffeehaus, Country-Musik. Und komm wieder rein und die Kellnerin kennt mich, ich sie auch. Und sagt, na echt nett wieder bei dir zu sein und ich gerne einen Kaffee, aber du wirst nicht glauben, was mir passiert ist. Ich habe mein Geld vergessen. Und die Kellnerin wird ein bisschen nervös und sagt, nein, das geht einfach nicht. In Deutschland macht man das nicht so. Und ich sage halt, ja, na einmal. Nur ein einziges Mal, dann siehst du mich nie wieder. Und sie denkt, okay, das ist ein Versprechen. Sie gibt mir noch einen Kaffee und dann gehe ich halt wieder. Und ich bin aber 2 Tage da, am nächsten Tag geht es schon wieder, gehe wieder spazieren. Und gehe wieder rein beim 3. Mal und sage, hallo, ich hätte gerne einen Kaffee, aber rate, was mir passiert ist. Ich habe mein Geld vergessen. Und dann sagt die Kellnerin, mein Freund, hau ab. Aber es gibt ja ein paar nette Menschen hier. Einer ist der Matthias Köhler, der ist auch manchmal nett. Und der Matthias, der kennt mich und der weiß meine Schwächen. Und er geht in dieses Kaffeehaus, bevor ich komme. Und er gibt der Kellnerin 300 Euro. Und er sagt, da kommt ein Typ vorbei, der ist ja ganz nett, ein bisschen ein Problem hat, aber sonst ist er ganz in Ordnung. Ist aus Österreich. Der trinkt so gerne Kaffee, aber der vergisst dauernd Geld. Hier ist 300 Euro, gib ihm so viel Kaffee, wie er will, bis er umfällt. Ich weiß nichts davon, weil der Matthias macht das mal mit der linken Hand. Und ich gehe hin, am ersten Tag, und gehe rein und sage, ich hätte gerne einen Kaffee, aber ich habe mein Geld vergessen. Sagt die Kellnerin, bist du Österreich? Ich sage, ja, bin ich. Bist du der Hans-Peter? Ja, so heiße ich. Du möchtest einen Kaffee? Ja, gerne. Hier ist ein Kaffee. Setz dich hin da und satz mir auf. Am zweiten Tag gehe ich wieder hin und sage, na, ich will mal Geld vergessen. Ich sage, kein Problem. Möchtest du einen Kuchen dazu vielleicht? Am dritten Tag wieder und so weiter. Und sie gibt mir jeden Tag einen Kaffee. Freunde, was ist der Unterschied zwischen der ersten und der zweiten Episode? Beim ersten Mal habe ich an die Barmherzigkeit appelliert. Beim zweiten Mal habe ich an die Gerechtigkeit appelliert. Sie musste mir den Kaffee geben. Wisst ihr warum? Er war bereits bezahlt. Wisst ihr, warum Gott deine Sünden vergibt? Sie ist bezahlt. Wenn Gott deine Sünden vergibt, dann ist er gerecht. Weil jede Sünde, die Sünde der ganzen Welt, 1. Johannes Kapitel 1, wurde voll bezahlt auf Golgatha. Und darum, Freunde, habe ich Zuversicht. Und Gott wäre ungerecht, würde er dir nicht vergeben, wenn du darum bittest. Und eins weiß ich von meinem Gott, er ist nicht ungerecht. Ich weiß, mein Gott ist gerecht und darum wird er mir vergeben. Es ist nämlich voll bezahlt. Freunde, das ist Evangelium. Das ist die gute Botschaft, die dir nur Christus bieten kann, sonst nichts und niemand. Aber wisst ihr, was ich feststelle? Viele Christen reden über Vergebung. Sie predigen sogar, aber sie glauben es nicht selber. Sie laufen immer noch rum mit einem schweren Gewissen, deprimiert, nicht fröhlich, freudlos, weil sie haben etwas getan in ihrem Leben, mit dem sie nicht fertig werden und wo sie nicht glauben können, dass Gott so etwas vergeben kann. Ich kenne viele. Ich möchte dir etwas sagen. Wenn du zu Gott kommst, du musst nicht betteln um Vergebung. Du brauchst nicht einmal betteln. Du kannst ihm nur danken, dass er bereits vergeben hat. Es ist vergeben. Es ist nämlich bezahlt. Sie dürfen etwas wissen. Wenn Sie im Namen Jesu zum Vater kommen, dann vergibt er Ihnen 100%, weil er ein 100% gerechter Gott ist. Er hat es bezahlt. Einmal in Matthäus 18 hat Petrus zu Jesus gesagt, Herr, wie oft soll ich vergeben? 7-mal? Und Jesus hat gesagt, Petrus, du hast keine Ahnung davon, wie Gott denkt. Petrus, weißt du, wie oft du vergibst pro Tag? 7-mal, 70-mal, das ist 490. Das heißt unendlich. Wir glauben das nicht, weil menschlich gesehen schafft das niemand. Aber das ist Gottes Perspektive. Und wir müssen lernen, so zu denken, wie Gott denkt. Darum lese ich die Bibel. Ich möchte lernen, so zu denken, wie Gott denkt, damit ich lerne, so zu leben, wie Christus in mir leben möchte. Und weil Gott Jesus voll bezahlt hat, ist die Vergebung Gottes absolut und immerwährend. Noch ein letztes, dann bin ich fertig für heute Morgen. Wenn du mit einer Sünde 2-mal zu Gott gehst, betreibst du Zeitverschwendung. Wenn du mit einer Sünde vor Gott kommst und sagst, Vater, ich habe gestern meine Mutter belogen, es tut mir echt leid, ich bitte um Vergebung. Gott sagt, hab dir vergeben. Aber am nächsten Tag plagt dich das Gewissen immer noch und du sagst, Vater, du weißt, vor 2 Tagen habe ich meine Mutter belogen, bitte vergib mir. Wisst ihr, was Gott dann zu dir sagt? Er sagt, hast du deine Mutter echt belogen? Sag ich, ja, vor 2 Tagen, weißt du noch. Nein, weiß ich nicht mehr. Wenn du ein zweites Mal mit deiner Sünde vor Gott kommst, weiß Gott nicht, wovon du redest. Weißt du warum? Psalm 103, Vers 12. So fern der Osten ist vom Westen, so weit hat er entfernt unsere Vergehen. Osten und Westen gibt es kein Ende. So weit sind deine Vergehen weg, er findet sie nicht mehr. In Jesaja 43, Vers 25 sagt Gott, Ich bin es, der deine Verbrechen auslöscht um meinetwillen und deine Sünden will ich nicht mehr gedenken. Wenn du vor Gott kommst und Sünde bekennst, dann vergisst Gott sie, was ihn anbelangt. Er weiß nicht, wovon du schwätzt, wenn du wieder zu ihm kommst. Darum hör auf damit. Bekenne etwas einmal und danke Gott, dass er vergeben hat. Denn wenn du wieder zu ihm kommst, er hat keine Ahnung, wovon du redest. Erfreu dich am Evangelium. Wir sind aufgerufen, freie Menschen zu sein, nicht schuldbeladene Menschen. Wenn sich Menschen nach einer Predigt schuldig fühlen, dann sagen sie in der Regel, es war eine gute Predigt. Freunde, es ist Blödsinn. Es war eine schlechte Predigt. Gott überführt uns, ja, aber wisst ihr wozu? Damit wir frei sind. Nicht mit schuldbeladenem Gesicht rumlaufen. Das sind keine Christen. Christen haben volle Vergebung. Das ist Evangelium. Das hat mein Jesus gemacht und deine auch. Und darum möchten wir leben. Vergib uns unsere Schuld, er hat sie voll vergeben. Beten wir noch. Lieber Vater, ich danke dir für dein gutes Wort. Viel mehr wie für das geschriebene Wort, danke ich dir für das lebendige Wort, für Jesus Christus, der um deiner Gerechtigkeit willen ans Kreuz gegangen ist, wo sich dein Zorn über diese Ungerechtigkeit, die deine Schöpfung zerstört, voll entladen hat, damit du uns, Vater, frei vergeben kannst und dennoch gerecht bist. Ich danke dir dafür. Danke, Herr Jesus, dass du ans Kreuz gegangen bist, damit ich frei sein kann. Nur in dir habe ich diese Freiheit. Es gibt sie sonst nirgends. Danke, Herr, dass Christsein nicht aus Ritualen, aus Glaubensbekenntnissen oder sonst was besteht, sondern aus einem lebendigen Gott, in dem ich frei und fröhlich leben kann. Dafür danke ich dir im Namen unseres lieben Herrn Jesus Christus. Amen.